Dann möchte ich am Anfang beten. Genau, und dann steigen wir langsam hoch. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass du uns durch dein Wort dich selber vor Augen malst. Danke dafür, dass wir dich dort besser kennenlernen dürfen. Herr Jesus, und wir sind so froh dafür, dass wir das Evangelium haben verstehen dürfen. Und wahrscheinlich haben wir noch nie die komplette Tiefe entdeckt, Herr Jesus, die das Evangelium hat. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, wenn wir uns als Gemeinde mit dem Römerbrief beschäftigen, dass wir dein Evangelium noch viel, viel tiefer verstehen. Und wir möchten dich auch bitten für jetzt, wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du uns ja, einfach dein Evangelium mehr und mehr und besser zeigst. Amen. Ja, wir haben als Gemeinde haben wir entschieden, oder wir haben als Predigerteam oder als Prediger- und Bibelauskreis-Team haben wir uns entschieden, dass wir als nächstes den Römerbrief durchmachen wollen bei uns in der Gemeinde. Und heute soll ein bisschen so ein Einstieg dazu sein. Wenn, das heißt, mein Anliegen, jetzt heißt es gut. Mein Anliegen für heute wäre, wenn ihr am Ende rausgeht und den Hintergrund von dem Römerbrief vor Augen habt, ungefähr eine Einteilung von dem Römerbrief habt und wenn wir die ersten 13 Verse angeschaut haben, wenn wir uns da was rausziehen können, dann ist das mein Ziel erreicht. Also das sind die drei Sachen, die wir heute machen wollen. Zum Römerbrief selber. Der Schreiber, das ist Paulus. Das sagt relativ am Anfang, gleich am Anfang. Vielleicht können wir den gleich mal aufschlagen. Ja, genau. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich mir mal noch den Römerbrief durchgelesen. In einem Stück. Das heißt mit einer kleinen Pause zwischendrin, aber so ungefähr eine Stunde oder ein bisschen mehr als eine Stunde braucht man, um den Römerbrief durchzulesen. Zumindest bei mir ist es so. Und ich möchte euch ruhig ermutigen, den Römerbrief komplett durchzulesen. Da heißt es nämlich ganz am Anfang, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das heißt, der Paulus ist der Autor von diesem Buch, von diesem Brief. Wann ist es ungefähr geschrieben worden? Und zwar auf der dritten Missionsreise von Paulus. Da war er wohl, man vermutet, gerade 3 Monate in Griechenland bzw. in Korinth. Und von dort aus hat er den Brief geschrieben. Man geht davon aus, vermutlich 56, 57 nach Christus. Wer war der Empfänger von dem Brief? Das waren die Gläubigen in Rom. Das war nicht eine Gemeinde in Rom, sondern die Gläubigen. Das sind mehrere Gemeinden dort in Rom, gab es. Da gibt es zum Beispiel in Kapitel 16, Vers 5 wird zum Beispiel eine Gemeinde genannt, die bei Priscilla und Aquila in diesem, oder zumindest bei einem Ehepaar in deren Haus ist. Also sind es nicht nur eine Gemeinde, sondern mehrere Gemeinden. Dann, Paulus war selber noch nie in Rom. Das heißt, die Gemeinde ist entstanden, eine Heidenchristengemeinde ist entstanden, ohne dass er da viel mit dazu beigetragen hatte. Vielleicht indirekt.
Wer initiiert die Gemeinde in Rom?
Man vermutet, dass das Leute waren, die am Pfingstfest in Jerusalem waren und die dort sich bekehrt haben, von den ersten Bewegungen bekehrt haben und dann eben rübergegangen sind. Genau. Das ist das, was man vermutet.
So wie Kreta.
Ja, genau, so wie in Kreta. Genau. Das Besondere in Rom war, das war eine Gemeinde, vielleicht sogar eine der ersten, wo Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam in der Gemeinde waren. Und die Gemeinde hatte gewisse Spannungen in der Gemeinde, weil nämlich die Judenchristen auf die Heidenchristen runtergeschaut haben und die Heidenchristen auf die Judenchristen runtergeschaut haben. Die Judenchristen dachten, ja, Moment, ihr seid jetzt gläubig geworden, aber es gibt ja noch die 10 Gebote, die müsst ihr auch alle halten und diese ganzen anderen Sachen müsst ihr auch alle halten. Und dadurch, also wir sind ja die Juden, wir sind ja das auserwählte Volk, ihr seid jetzt nicht das auserwählte Volk, also ihr müsst das ganze Zeug mithalten. Und die Heidenchristen haben auf die Juden runtergeschaut, weil sie gesagt haben, Moment mal, ihr habt ja das Ganze verworfen, ihr habt ja Jesus verworfen, euer Volk hat Jesus verworfen. So gab es eine richtige Spannung in dieser Gemeinde. Und deswegen war das nämlich auch gleichzeitig, in dem Römerbrief erklärt der Paulus sehr gut das Evangelium an sich. Man sagt sogar, es gibt Leute, die sagen, das ist das fünfte Evangelium. Das ist das Evangelium nach Paulus. Weil er da das Evangelium, die Kernbotschaft vom Evangelium, langsam entfaltet, und zwar in einer Tiefe, wie sonst nirgendwo im Neuen Testament passiert. Und man könnte meinen, dass der Paulus der Gemeinde in Rom sagt, also liebe Brüder, ich muss euch, glaube ich, nochmal das Evangelium erklären, damit ihr wisst, was das alles bedeutet für euer Zusammenleben. Gerade wegen diesen Spalten, wegen diesen Schwierigkeiten, wegen diesen Stress, die die untereinander hatten zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Man kann den Eindruck bekommen, wenn man den Römerbrief so durchliest. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Grund für den Paulus, dass der Paulus diesen Römerbrief schreibt. Und zwar, der hat ja seine dritte Missionsreise, ist er gerade am Ende. Und er hat praktisch diesen ganzen Mittelmeerraum, hat er soweit evangelisiert oder neue Gemeinden gegründet. Und sein Ziel war, dass er nach Spanien gehen kann und dort Gemeinden zu gründen. Das sieht man später übrigens, wer das nachlesen will, in Kapitel 15, Vers 23 bis 29. Da erklärt er das, dass er gerne nach Rom kommen würde, mit den Brüdern Gemeinschaft haben können würde, am liebsten machen würde, und dann von dort aus mit den Römern zusammen nach Spanien ziehen und dort das Evangelium verkünden. Also es gibt zwei Gründe, warum der Paulus hier das erklärt, den Römerbrief schreibt. Natürlich noch mit, wenn die Römer den Paulus nicht gekannt haben, dann, und man weiß, also im Neuen Testament hört man das öfters, dass der Paulus außerhalb von seinem Wirkungskreis wurde Paulus gerade von Judenchristen äußerst kritisch gesehen. Ihm wurden viele Vorwürfe gemacht, die natürlich nicht gestimmt haben, aber der Paulus wurde außerhalb von seinem Wirkungskreis als äußerst kritisch gesehen. Und in Rom war er noch nie, das war nicht sein Wirkungskreis. Also musste er der Gemeinde sagen, Leute, schaut mal her, das ist das Evangelium, wie ich es verstanden habe, und das ist das Evangelium, wie ich es verkündige, und das ist genau das, was ihr auch glaubt. Also wir merken schon, das ist nicht nur einfach irgendein Brief, sondern es hat eine gewisse Zielrichtung. Genau. Was besonders ist bei dem Römerbrief, was auch noch besonders ist bei dem Römerbrief, der Paulus spricht hier die persönliche Verantwortung an. Es gibt manche andere Briefe, da geht es um die Verantwortung, die eine Gemeinde hat. Ihr sollt das und das und das und das machen. Im Römerbrief wird ganz oft der Leser oft direkt angesprochen. Es geht um eine ganz persönliche Verantwortung, die jeder hat. Natürlich auch im Zusammenhang mit dem Evangelium. Besonders im Zusammenhang mit dem Evangelium. Da könnt ihr, wenn ihr Kapitel 2 anfangen, darum bist du nicht zu entschuldigen, du Mensch, wer du auch bist. Und so geht es, in vielen Sachen geht es durch im Römerbrief, dass es wirklich die persönliche Verantwortung ist, hier der Schwerpunkt drauf gelegt wird und nicht der Schwerpunkt auf die Verantwortung einer Gemeinde. Der Einzelne wird angesprochen. Und wie er schreibt, Paulus nimmt den Leser ganz oft in seine Gedanken mit rein und sagt, schau her, das ist so und so. Wenn das so ist, dann könnte das doch so oder so. Also irgendwie, er nimmt die Leser ganz in den eigenen Gedankenfluss mit rein. Und er stellt sehr viele Fragen, die er auch selber beantwortet. Also er beantwortet ungestellte Fragen, die er aber in dem Brief selber beantwortet. Der historische Bewertungen, nicht nur historische Bewertungen. Da gibt es einen F.L. Goddard, 1900, der hat gesagt, der Römerbrief ist die Kathedrale des christlichen Glaubens. Das sind zuerst die vier Evangelien, dann kommt die Apostelgeschichte, die ja schließlich genau an Jesu Kreuzigung anschließt, die Entstehung der Gemeinde. Und das nächste Buch, das geschrieben, das wir in der Bibel finden, ist nicht das, was vom Zeitablauf am nächsten geschrieben wurde, sondern was das Entscheidendste ist, der Römerbrief, weil da das Evangelium voll ausgebreitet wird. Dann gibt es noch einen H.W. Griffith, auch 1900, der sagt, wenn man den Römerbrief studiert, dann ist es ungefähr gleich wie mit einer theologischen Ausbildung. Also das hat wirklich Tiefe. Und dann Calvin, der hat 1500, hat er gelebt, der hat gesagt, wenn jemand den Römerbrief versteht, liegt vor ihm eine sichere und offene Straße die ganze Schrift zu verstehen. Also das bedeutet nicht, dass das der Hauptknackpunkt ist und dass es ganz schwer zu verstehen ist, sondern wenn man, das ist ja extra so geschrieben, dass es jeder verstehen kann, wenn man da durchgeht und wenn man das versteht, dann ist es wirklich eine super Basis, um alles andere in der Bibel auch gut verstehen zu können. Und Luther, der hat gesagt, der Römerbrief ist das Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauteste Evangelium. Und Luther selber übrigens hat sich durch den Römerbrief bekehrt. Und ich kann mich erinnern, und jedes Mal, wenn ich an der Stelle vorbeilese, muss ich an den Dimitri denken, Dimitri Kuhn. Der hat damals gesagt gehabt, als er gelesen hat, wer bist du denn, o Mensch, dass du mit Gott rechtest? Das hat bei ihm den Hebel umgelegt, dass er sich bekehrt hat. Weil er gemerkt hat, ey, es gibt Gott und ich kann nicht gegen ihn anstinken. Und das ist eine Frage von Respekt. Eben, deswegen. Auch etwas, was direkt hier mit zusammenhängt. Dann gibt es den Schlüsselvers, und zwar, das ist gleich im ersten Teil, und zwar Kapitel 1, Vers 16 und 17, da wird das komplette Evangelium nochmal, oder wird das komplette Evangelium das erste Mal hier richtig ganz konzentriert erwähnt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst den Juden, dann auch den Griechen. denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wieder, hat man schon gesehen, werden die Juden und die Griechen erwähnt, weil es nämlich genau auf diese Spannung in der Gemeinde, die sie dort hatten, abzielt. Dann gibt es noch verschiedene Schlüsselworte oder Worte, die häufig vorkommen. Ich nenne die bloß einfach. 78 Mal kommt Gesetz vor. 71 Mal alle. 66 Mal Gerechtigkeit. Wenn man sagt, dass das eigentlich das zentrale Schlüsselwort ist. 62 Mal Glaube, 60 Mal Sünde, 42 Mal Tod, 33 Mal in Christus. Und dann gibt es noch ein paar weitere. Folgt mal, ich hab euch so kleine Zettel gemacht und die könnt ihr sehr gerne als Lesezeichen verwenden, für wenn wir jetzt zum Beispiel im Römerbrief durchpredigen. Da könnt ihr jederzeit das nehmen. Auf der einen Seite habe ich diese wichtigsten Informationen gemacht und auf der anderen Seite habe ich einen Überblick über den Römerbrief euch mitgegeben. Ich mache das bei mir immer so, wenn wir in der Gemeinde irgendwo predigen, in einem Text fortlaufend, dann nehme ich immer ein Lesezeichen und lege das genau da rein. Das heißt, wenn es nächstes Mal weitergeht, dann habe ich zumindest schon mal, weiß ich, wo das ist. Und dieses Lesezeichen mit der Einteilung oder mit der Gliederung vom Römerbrief, das soll euch auch helfen, wenn wir darüber predigen, damit ihr wisst, wo wir sind und wie der Zusammenhang ist. Genau. Und das würde ich nämlich jetzt dann auch mit euch durchgehen, wenn mir das alles ausgeteilt hat. Also es gibt verschiedene Einteilungen. Ich glaube, vier oder fünf verschiedene Gliederungen habe ich miteinander verglichen und habe versucht, das Sinnvollste rauszunehmen und das in Deutsch zu übersetzen, weil einige der Gliederungen waren etwas kompliziert genannt. Dann gehen wir mal der Reihe nach durch. Wenn wir im Hinterkopf haben, dass die sind Streit hatten in der Gemeinde, dass es zwei Gruppen gegeben hat, die einen gesagt haben, wir sind die Judenchristen, wir sind besser, die anderen haben gesagt, wir sind die Heidenchristen, wir sind besser, und die alle aufeinander runtergeschaut haben, So hat der Paulus da angefangen, wenn wir das der Reihe nach durchgehen, am Anfang natürlich den Absender, Empfänger, Wunsch und das Vorhaben, das ist das, was wir heute noch anschauen. Dann hat er diese zwei Verse, wo wir schon vorgelesen haben, das Zentrum des Evangeliums, das Evangelium kurz zusammengefasst, hat er da beschrieben. Und dann steigt er schon ein in die Argumentation und sagt, schaut's mal her, die Schuld der Heiden, wenn als Gott die Erde geschaffen hat, jeder Mensch ist irgendwo schuldig geworden. Und alle sind die sind alle verloren. Das ist das, was er in diesem ersten Teil nimmt, ist ja die Schuld der Heiden. Dann könnten natürlich herkommen, die Juden sagen, ja, das ist ja gut, dass Gott uns Juden rausgeholt hat aus der Welt. Dass er uns erwählt hat, weil dann sind wir ja praktisch, also wir sind ja Gottes Volk. Und dann sagt Paulus, führt er in diesem Kapitel 2, 1 bis 3, Vers 8, sagt er, das kann schon sein, dass es so war, aber ihr habt das Gesetz, ihr hättet euch richtig verhalten können. Aber ihr schafft auch ihr schafft es nicht. Von dem her seid ihr vielleicht sogar noch schlimmer als wie die Heiden. Und dann geht er auf das nächste ein, die Schuld der ganzen Welt, und sagt, von dem her, und diesen Vers, den kennen wir, das heißt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle haben gesündigt. Das ist dann die Aussage, die er hier macht. Und damit sagt er der Gemeinde, Leute, diese Streitigkeiten, die ihr untereinander habt, ihr seid alle gleich schlecht, alle seid ihr auf dem gleichen Level, alle brauchen Rettung. Und dann geht er in die Lösung über. Also es war der erste Teil war dieses Problem, dann in die Lösung. Und dann sagt er, schau her, die Rettung geschieht nicht dadurch, dass man sich korrekt verhält und dass man die Regeln hält und so weiter, die Gesetze hält, sondern die Rettung ist aus Glauben. Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ist aus Glauben. Und dann sagt er, schaut her, und das ist natürlich auch wieder, geht er sehr auf die Juden ein und sagt, schaut her, schaut mal im Alten Testament, wie war es denn bei Abraham? Abraham ist auch gerettet worden, ohne dass er das Gesetz hatte. Als Abraham war das Gesetz noch gar nicht geschrieben. Und er wurde trotzdem gerettet aus Gerechtigkeit, aus Glauben. So versucht er das zu argumentieren. Und dann macht er auch das Parallele zu Adam und stellt Adam und Jesus gegenüber und sagt, bei Adam, der hat auch schon versagt. Und deswegen, wie von einem Mensch versagt hat, bei Adam muss durch einen Mensch die Rettung kommen. Und dann, also damit hat er der Gemeinde praktisch erklärt, schaut her, ihr seid alle gleich verloren und die Rettung ist für alle genau gleich. Das war schon immer so. Schon im Alten Testament. Und dann die große Frage, die dann natürlich kommt, dann sagen sie, ja, okay, jetzt sind wir halt alle gleich, aber schau, die einen Christen, die Heidenchristen, die leben so und wir Juden Christen, wir leben so, wir halten uns noch an die 10 Gebote. Ja, wie funktioniert das Christenleben? Ja, wie ist jetzt das? Und das ist genau das, was er dann eben in dem vierten Teil bespricht und sagt, wie geht das Leben in Christus? Was ist jetzt mit der Sünde? Die Sünde ist noch in uns und die beherrscht uns und wir kämpfen da und trotzdem haben wir den Sieg errungen mit Jesus und so. Und wie ist das Ganze zu verstehen? Das ist das, was er in Kapitel 6 bespricht. In Kapitel 7, da ist natürlich dann die Frage, wenn die Judenchristen und die Heidenchristen sagen, ja und was ist jetzt mit dem Gesetz? Müssen wir das jetzt gar nicht mehr halten oder müssen wir es noch halten oder wie ist das jetzt zu verstehen? Deswegen kommt in Vers 7, in Kapitel 7 bespricht er dann, wie ist es mit dem Gesetz? Und in Vers 8, da erklärt Paulus, wie das ganz praktische Leben mit Jesus funktioniert. Und zwar nur durch die Unterstützung vom Heiligen Geist. Nur durch die Unterstützung vom Heiligen Geist können wir überhaupt als Christen leben, so wie es Gott wohlgefällig ist. Versteht ihr diese ganze Argumentationskette, die da drin ist? Ich versuche das einfach ein bisschen zu nehmen. Und schaut euch, lest euch auch mit bei dieser Inhaltsangabe oder bei diesem Zusammenfassung, weil das darf euch ruhig eine Hilfe sein für die zukünftigen Predigten, die wir darüber haben. Dass ihr euch nochmal daran erinnert, aha, um was ging es denn? So, jetzt ist er durchgegangen, sind alle verloren, wie die Leute gerettet werden können, wie das Leben als Christ funktionieren kann. Und jetzt als nächstes ist natürlich die Frage, ja, und was ist jetzt mit Israel? Hat das jetzt gar keine Bedeutung mehr oder was ist mit Israel? Sind die jetzt da völlig bedeutungslos? Und das erklärt er in den Kapitel 9, 10 und 11. Da geht er darauf ein und sagt, schau her, in der Vergangenheit war es mit Israel so. Die sind erwählt gewesen. Dann die Gegenwart, sie sind aus diesem Bund raus, haben den Bund übertreten mit Gott. Gott hat sie zurückgesetzt. Und in Kapitel 11 geht es dann darum und sagt, okay, jetzt Gott wird Israel wieder annehmen und es wird wieder sein Volk sein. Merkt ihr, wie diese Argumentationskette auch das Miteinander in dieser Gemeinde vermutlich mit beeinflusst hat, wo die vorher wirklich einen Streit miteinander hatten. Und dann im sechsten Teil, da erklärt Paulus, wie das Evangelium, das, was das Evangelium bewirkt, wie das ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Und zwar, im Kapitel 12 erklärt er, was das für das Miteinander mit Gott bedeutet. Was das für das Miteinander in einer Gemeinde bedeutet und aber auch, was das im Miteinander vor den Leuten bedeutet, die außerhalb der Gemeinde sind. Das ist Kapitel 12. Und in Kapitel 13, da geht es um, welche Rolle die Christen aufgrund des Evangeliums in der Gesellschaft haben. Das ist dieses spannende Kapitel, über das der Alvin schon mal gepredigt hat, mit der Unterordnung unter dem Staat oder generell Unterordnung. Versteht ihr, das hängt alles zusammen. Und dann Kapitel 14 und bis Anfang Kapitel 15 geht es noch darum, wie man in der Gemeinde mit Leuten umgeht, die einfach schwach sind, was den geistlichen Glauben angeht. Das sind Judenchristen, die niemals irgendwie ein Fleisch essen würden, das mal den Götzen geopfert wurde oder zumindest den Götzen geweiht wurde. Das war damals anscheinend so, das nur schon mal vorweg, es war damals anscheinend so, dass es auf dem Markt gab es halt einfach das Fleisch, wurde den Götter geweiht. Und die Juden hatten damit ein Problem. Gesagt, ich kann das nicht essen. Und die Heidenchristen haben gesagt, ja, was soll das? Die Götter gibt es ja gar nicht. Also ich habe da gar kein Problem, ich kann das Fleisch essen. Und diese Spannung, wie man aufeinander Rücksicht nimmt, das ist hier in diesem Kapitel 14, 1 bis 15, 1 bis 7, ist das erklärt worden. In Kapitel 15, 8 bis 13 ist noch das Endergebnis zusammengefasst. Im ersten Teil, bei Einleitung, ist ja das Evangelium, das habe ich auch unterstrichen. Und hier unten ist das Endergebnis, habe ich auch unterstrichen. Hier in diesen paar Versen, in diesen fünf Versen wird gezeigt, was denn das Endergebnis von diesem ganzen Evangelium ist, nämlich, dass am Ende die Heiden und alle Gott loben und ihn anbeten. Das ist das Endergebnis. Und über den Schluss, da sagt dann der Paulus noch ein bisschen was von seinem Dienst, über seinen Dienst, dann erklärt er diese Pläne, dass er nach Spanien reisen möchte und dass die Gemeinde für ihn beten soll. Und im Kapitel 16 grüßt er die Leute, die er kennt, die in Rom sind. Obwohl er selber noch nie in Rom war, kennt er trotzdem einige Leute. Und das ist hier der Gruß. Ja, nehmt ruhig diesen Zettel wirklich und steckt ihn euch in die Bibel rein, damit ihr immer, da wo wir predigen, dass er immer drin ist, damit ihr immer den Zusammenhang verstehen könnt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt euch das mal Zeit und lest den kompletten Römerbrief durch. Vielleicht als Vorbereitung für die nächste Predigt. Vielleicht, ja, wenn ihr in der stillen Zeit mal sagt, heute Nachmittag habe ich Zeit, dann lese ich es einfach mal durch. Also eine Stunde, 10 Minuten oder sowas wird das wahrscheinlich dauern, den kompletten Römerbrief, dieses 16 Kapitel durchzulesen. Gut, dann, ich glaube, die ersten Ziele habe ich erreicht. Ihr habt den Überblick über den Römerbrief bekommen, wie der Zusammenhang ist. Und ihr habt diese wichtigen Hintergründe zum Römerbrief auch bekommen. Dann würde ich jetzt in die Einführung gehen, das heißt 1 bis 15, also Römer 1, Vers 1 bis 15. Da schauen wir uns den zweiten Teil, das ist das, was mich persönlich angesprochen hat, und das möchte ich mit euch eigentlich auch durchgehen. Aber wir gehen natürlich komplett der Reihe nach durch, Vers für Vers, so wie man das auch kennt. Ich lese es mal vor von 1 bis 15. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium, das er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der vorangegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde bis jetzt verhindert. Um unter euch auch etwas Frucht zu bewirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch zu euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Man merkt schon, der Paulus, der hat vielleicht manchmal ein bisschen komplizierte Schreibweise, aber wir schauen uns zwei Teile an, erstmal 1 bis 7 und dann 8 bis 15, erstmal 1 bis 7. Er stellt sich hier vor, der Absender, er ist Knecht Jesu Christi und er ist berufener Apostel und er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes. So beschreibt er sich hier. Genau. Und damit erklärt er auch gleichzeitig, geht er gleichzeitig auf den Ding hin, dass er irgendwann mal nach Spanien gehen will, weil er sagt ja, ausgesondert für das Evangelium Gottes. So sieht er sich, das sind die drei Kennzeichen von ihm. Knecht Jesu Christi, berufener Apostel und ausgesondert für das Evangelium. Dann erklärt er als nächstes das Evangelium nochmal weiter. Für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den Schriften durch die Propheten. Dann nimmt er Bezug zu den Judenchristen und sagt, Leute, das Evangelium, das war schon in den Schriften damals und in die Propheten, die hatten das auch schon. Die wussten auch schon, um was es geht. Dann geht er wieder weiter, nämlich das Evangelium von seinem Sohn und dann erklärt er gleich, wie der Sohn bestätigt worden ist. Der ist einmal durch den ausgesandt von dem Samen Davids als Fleisch, das heißt, der ist Nachkomme direkt von David und erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Herrlichkeit durch Auferstehung aus den Toten. Mit anderen Worten sagt er, schau her, das Evangelium von Jesus, der ist in den Propheten, hat man davon schon gesprochen. Jesus selber ist der Sohn von David und er ist auch aus den Toten auferstanden und damit ist er bestätigt von Gott. Man könnte fragen, warum sagt er das alles? Alles hat einen Grund. Wir vermuten, dass die Juden irgendwie da seine Zweifel hatten, ob der Paulus wirklich das Evangelium schon vorher richtig verstanden hat. Und dann sagt er, Jesus Christus, unseren Herrn. Und er sagt, schau her, dieser Jesus, was ich gerade die Beweise angeführt habe, das ist Jesus und das ist unser Herr. Und von dem haben wir Gnade und Aposteldienst empfangen, und zwar welchen Aposteldienst empfangen? Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Er sagt den Römern und gerade den Judenchristen, Leute, dieser Jesus, der Sohn Gottes ist, der bewiesenermaßen der Sohn Gottes ist, der hat mich beauftragt, dass ich zu den Heiden gehen soll und dort das Evangelium erklären soll. Das ist genau dieses Spannungsfeld, was die Juden immer hatten, ja Moment, Gott ist doch nur zu uns gekommen. Okay, jetzt sind andere Leute auch gläubig geworden, aber die sind halt da, müssen wir die denn evangelisieren? Hier sagt Paulus, ich bin genau dazu berufen worden, das ist mein Auftrag. Und dann erinnert er sie, dass sie ja genau so dazu gehören, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Und sagt, schaut her, ich bin genau zu solchen Leuten geschickt, wie es jetzt hier in der Gemeinde ist. Und dann finde ich diesen Gruß in Vers 7, den finden wir, ich habe es aufgeschrieben, 17 Mal im Neuen Testament, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Das finden wir 17 Mal im Neuen Testament. Da muss ich immer wieder an den Friedemann denken und an die Predigt, wo er gesagt hat, das mit dem, der Herr segne dich, findet man nicht, aber genau diesen, man könnte vielleicht diesen Wunsch auch im Segen sehen da drin. Aber eigentlich hier, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diesen Gruß finden wir 17 Mal im Neuen Testament. Vielleicht können wir uns das auch gewöhnen, uns so zu grüßen und uns das zu wünschen. Die erste Aufforderung war das für heute schon. Genau. Das, was mich aber persönlich angesprochen hat in den ersten Versen, ist von Vers 8 bis Vers 15. Ich möchte es nochmal vorlesen. Ihr könnt ja mal für euch mitlesen, wie oft euch oder euer vorkommt. Könnt ihr mal mitsehen. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich getröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu bewirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel mir an mir liegt, auch unter euch in Rom das Evangelium zu verkünden. 11-mal? 12-mal? 12-mal wurde euch genannt. In diesen Versen merkt man irgendwie, obwohl Paulus noch nie in Rom war, schau Markus, obwohl Paulus noch nie in Rom war, hat er trotzdem irgendwie sein Herz ist ziemlich an die Römer gebunden. Mit was fängt er denn an? Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Zuerst dankt er für die Geschwister in Rom. Wie geht's dir mit den Geschwistern, die du kennst? Ja, da gibt es durchaus Leute, die sind mir richtig sympathisch, mit denen ich irgendwie, da geht mein Herz auf. Aber es gibt Geschwister, die fordern mich manchmal heraus. Ich glaube, das geht jedem so. Hä? Paulus hier hat eine Grundhaltung, ich finde es interessant, dass er sagt, zuerst danke ich meinem Gott. Er dankt nicht irgendjemand, sondern er dankt seinem Gott. Wie gehen wir denn, danken wir denn auch für unsere Geschwister? Was sind die Sachen, der Paulus hier hat ja natürlich einen konkreten Grund. Er sagt, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Okay, er hat einen Grund gefunden, warum er für seine Geschwister dankbar sein kann. Vielleicht ist es auch eine Aufforderung an uns, dass wir überlegen, wofür können wir für unsere Geschwister dankbar sein? Was sind die Punkte, wofür wir dankbar sein können? Entscheide dich dafür, für die Geschwister dankbar zu sein. Und er sagt, ich danke meinem Gott. Hier zeigt sich, ob du echt dankbar bist. Oder nur redest, weil die Predigt halt so war. Danke doch Gott für deine Geschwister. Bring deine Dankbarkeit Gott direkt zum Ausdruck im Gebet. Und wer sich schwer tut, da gibt es einen schönen Vers in Epheser 5, Vers 20. Der heißt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Das ist eine Aufforderung, die wir in der Bibel finden. Und wenn wir hier Paulus sehen, wie er dankbar ist für die Römer, dann ist das mit ein Punkt, wo wir vielleicht für uns annehmen können. Dass wir Gott Danke sagen für unsere Geschwister. Vielleicht auch gerade für die Geschwister, wo wir uns schwer tun. Dass wir Sachen finden, wofür wir bei ihnen dankbar sind. Es könnte natürlich sehr gut sein, dass sich dadurch dann die Haltung auch dem Geschwister gegenüber verändert. Wenn du Gott Danke dafür sagst, dass es diesen Bruder und diese Schwester gibt. Als nächstes sagt er, erklärt er, dass er die ganze Zeit in seinem Geist, dass er Gott dient im Evangelium seines Sohnes und dass Gott der Zeuge ist, wie unablässig er an sie denkt. Und zwar wie? Indem er alle Zeit in Gebeten fleht, dass er endlich zu ihnen kommen will. Wie kann es dem Paulus so gehen? Er kennt die Leute doch gar nicht mal. Er kennt die Leute doch gar nicht mal und trotzdem hat er voll den Wunsch, dorthin zu kommen und mit denen zu reden. Der Paulus weiß ja ganz genau, wenn er dort in die Gemeinde geht, die haben gerade einen richtigen Zoff in der Gemeinde. Vielleicht ist es gar nicht so besonders schön, in die Gemeinde zu kommen. Da sind ja die Judenchristen und die Heidenchristen. Und die, also Wahrscheinlich ist es so, dass man, wenn in die Gemeinde reinkommt, man irgendwie merkt, dass es da zwei Lager gibt und dass da Stress miteinander gibt. Wie kann das sein, dass der Paulus Gott so wünscht und darum fleht und bittet, dass er endlich zu denen kommen kann? Kann man irgendwie nicht so richtig verstehen, aber lesen wir mal weiter. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Also, da legt er jetzt nochmal eine Schippe drauf. Paulus will die Geschwister sehen, er will die treffen, er will mit ihnen zusammen sein, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und zwar warum? Um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Er hat die Geschwister im Blick. Er möchte ihnen was Gutes tun. Und ich finde es cool, man könnte natürlich sagen, ja klar, also wenn das heute jemand sagen würde, könnte man sagen, ja, der redet halt gern und der sucht jetzt eine neue Plattform, wo er wieder viel reden kann, wo er wieder das wieder sagen kann, was er weitergeben will. Nee. Was heißt denn hier geistliche Gnadengabe? Wissen wir, was Gnade heißt? Gnade heißt unverdient. Gnade ist etwas, was ich, wofür ich nichts tun kann, damit ich das bekomme. Der Paulus hat von Gott etwas bekommen, wofür er sich nicht rühmen kann, wo er nicht sagen kann, schau hier, das bin ich. Sondern er hat es von Gott bekommen, in Vers 11, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen. Er sagt, schaut her, ich habe von Gott etwas bekommen und das möchte ich euch mitteilen. Ich möchte euch damit dienen. Anscheinend hatte Paulus etwas bekommen, übrigens, damit ihr gestärkt werdet. Anscheinend hatte Paulus etwas bekommen und er hat es mehr als genug und kann es abgeben, damit andere Leute auch gestärkt werden, damit andere Leute motiviert werden. Man könnte den Eindruck bekommen, dass Paulus hier sagt, ey, ich bin so motiviert, so gestärkt vom Evangelium und ich möchte euch damit ermutigen, mit dem, was ich, wie es ich von Gott bekommen habe, das möchte ich euch weitergeben und ich möchte, dass es euch, dass ihr gestärkt werdet, dass ihr ermutigt werdet. Das, was er von Gott bekommen hat, das möchte er weitergeben. Was ist das, was dich an Gott so begeistert, motiviert, ermutigt und stärkt? Was ist das, was dich stärkt? Dann mach's doch auch so wie der Paulus und gib's weiter an die Gemeinde, gib's weiter an Geschwister im Reden miteinander. Lasst das, den Glauben, lasst euer Leben mit Jesus wirklich Einzug halten in euer ganz praktisches Leben und auch im ganz praktischen Umgang mit den Geschwistern, dass man wirklich darüber redet. Oder hast du vielleicht gerade gar nichts? Gibt es gerade nichts, was dich ermutigt? Gibt es gerade nichts, hast du vielleicht eine geistliche Durststrecke? Das gibt es auch ab und zu. Wenn das so ist, hast du einen Ansatz, woran es liegen könnte? Ist es vielleicht geduldete Sünde? Ist es Trägheit, fehlende Disziplin? Wenn du nichts hast, was du den mit anderen teilen kannst, dann geh auf die Knie und bring die Sache vor Gott. Und fang wieder an, ganz bewusst Zeiten mit Jesus zu haben und daraus wirklich sein Reden zu erwarten. Das Schöne ist, es ist im Regelfall nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen. Und das ist nämlich schön, weil es heißt nämlich hier, das heißt, also Vers 12, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Also selbst wenn Gott dich beschenkt hat und wenn du etwas hast, was dir ermutigt hat und du gibst es weiter und andere Geschwister machen das auch, dann hast du auch was davon. Es ist interessant, hier heißt es nämlich, er stärkt die Römer und die Römer trösten ihn. Wir wissen nicht, was für Traurigkeit oder in welcher Situation Paulus war. In welcher angespannten Situation Paulus vielleicht war. Ja? Aber wenn er das singt, dann heißt es, er wird gestärkt. Durch den Austausch des Glaubens werden wir gestärkt. Ich kann mich erinnern an einige Sachen, wo ich genau das erlebt habe in meinem Leben. Da bin ich auf eine Freizeit gefahren und bin in einen Bus eingestiegen und mit lauter jungen Leuten, mit lauter jungen Christen und irgendwie, die haben über alles Mögliche geredet gehabt. Aber irgendwie hat scheinbar Jesus keine Rolle gespielt gehabt, obwohl es Christen waren. Und direkt neben mir war einer, der war etwas leiser, etwas ruhiger. Und da habe ich mit ihm unterhalten. Und auf der Busfahrt haben wir so wirklich voll ermutigend über Glauben reden können. absolut ermutigend über Glauben reden. Irgendwie, wir haben gemerkt, wir sind auf einer Linie und wir haben uns über das Wort ausgetauscht. Und ich fand es total cool, außenrum High Life und Rambazamba und sonst irgendwie was. Und wir haben uns über das Wort ausgetauscht. Das war richtig ermutigend. Genau, vielleicht kommen wir hin. Und das andere, in Portugal, da war ich auf einem Surfcamp. Und es ist nicht einmal passiert, dass ich dort war und dass ich über die Zeit herausgefunden habe, dass da auch andere Geschwister mit dabei waren. Das ist richtig ermutigend. Aber oft ist in der Gemeinde so, man redet über alles Mögliche, aber nicht über den Glauben, weil man sich trifft. Da möchte ich euch ermutigen, auch nach dem Gottesdienst. Man kann natürlich auch, klar, wir reden über alles, aber nehmen wir einfach auch vor, über das Evangelium oder über Glauben zu reden. Mir ist manchmal auch negativ aufgefallen, vor vielen Jahren in der Jugend in Memmingen, wir haben Freitagnachmittag, haben wir immer Fußball gespielt oder sonst irgendwas gemacht, da sind dann 30, 40, 50 junge Leute zusammengekommen gewesen und die haben über alles Mögliche geredet, aber nicht über den Glauben. Und wenn dann jemand angefangen hat, über den Glauben zu reden, dann war das irgendwie schon fast so Fremdschämen oder so ein bisschen peinlich und so, ja, also das muss jetzt so, man hat den Eindruck, man wird so als Hypergeistlicher abgestempelt. Es ist doch normal, dass wir über den Glauben reden. Dann machen wir das doch. Aber ich kenne das auch, manchmal ist man nicht bereit dafür. Deswegen bete für die Bereitschaft, dich mit Geschwistern über den Glauben auszutauschen. Und wenn du deine stille Zeit machst, dann schreib doch auf, was du entdeckst. Was schön, was motivierend, was mutmachend ist. Vielleicht auch das, was schockierend oder furchteinflößend ist. Ende, kommen wir zum Vers 13. Ich will euch nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie den übrigen Heiden. Und ich glaube, auch das gibt es manchmal. Der Paulus hat sich schon längst vorgenommen, nach Rom zu kommen. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Er hat dafür gebetet, er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber Gott hat es irgendwie nicht zugelassen. Und irgendwie habe ich mich da ein bisschen selber entdeckt mit meiner Heidelberg-Sache. Und es gibt wohl auch so Situationen, wo wir vielleicht einen klaren Ruf haben. Und er ist ja dann irgendwann mal noch nach Rom gekommen. Aber wo Gott einfach einen anderen Zeitplan hat. Genau. Und Vers 14 geht es dann auf, dass er einfach sieht, dass es seine Verantwortung ist. Er sieht darin seine Verantwortung, wirklich das Evangelium zu sagen. Interessant finde ich, da gibt es nämlich auch nochmal ein Euch. Vers 15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Was vielleicht interessant ist. Ja, Moment mal. Das Evangelium verkündigen. Das muss ja den Leuten, die es noch nicht verstanden haben. Oder? Aber hier sagt der Paulus, er will der Gemeinde das Evangelium verkündigen. Das Evangelium ist so tief, der Kernteil vom Evangelium ist so tief und hat so weitreichende Auswirkungen, nicht nur für die Nichtgläubigen, sondern gerade auch für die Gläubigen und für das ganz praktische Leben. Das werden wir im Laufe des Römerbriefs noch merken, sehr wohl merken, was das Evangelium für praktische Auswirkungen für jeden Gläubigen hat. Es gibt manche Gemeinden, die haben den Anspruch, dass sie jeden Sonntag das Evangelium von vorne, dass es mit dabei ist. Ich kenne so Gemeinden, die haben diesen Anspruch. Und dann mag vielleicht der ein oder andere sagen, ach, jeden Sonntag das Evangelium, weil das ist zu viel. Es muss ja auch mal was anderes geben. Aber ist es so falsch? Das ist das Zentrum. Und das ist ausschlaggebend für alles andere. Und ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Lest euch bitte, lest euch den Römerbrief durch. Genau. Ich möchte nochmal die Aufforderung ein bisschen zusammenfassen. Entscheide dich, dankbar für deine Glaubensgeschwister zu sein. Und bring deine Dankbarkeit Gott im Gespräch mit ihm persönlich zum Ausdruck. Und teil das, was du zu Hause in der Bibel gelesen hast. Teil deinen Glauben mit deinen Geschwistern, auch bei uns in der Gemeinde. Danke, ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, danke dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und danke dafür, dass das so umfassende Zusammenhänge hat, Herr Jesus, auch für uns als Gläubige. Danke, Herr Jesus, dass du uns den Römerbrief gegeben hast. Danke dafür, dass wir den lesen dürfen. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, öffne uns dein Wort. Öffne uns dein ja, das Verständnis für mein Evangelium. Danke für den Sonntag und schenk, dass wir uns wirklich austauschen in der Gemeinde auch über die Glaubenssachen. Danke. Amen.